Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Also ich habe nicht die nicht so ganz leichte Aufgabe, etwas zu sagen zu Internationalismus in Zeiten der Krise, über die Krise und über einen neuen Internationalismus. Und ich versuche das in der nötigen Kürze zu machen, in der Zeit, die mir da zugestanden worden ist. Ihr wisst ja vielleicht zuerst etwas zur Krise, dass sich diese Krise heute ja auf die ganze Weltwirtschaft, die 2007, 2008 begonnen hat und heute auf die ganze Weltwirtschaft ausgebreitet hat. Es ist heute, müssen wir sagen, es ist eine Krise der Weltwirtschaft, vergleichbar durchaus mit den 30er Jahren, mit der Krise der 30er Jahre. Und sie ist natürlich keineswegs vorbei. Wenn wir wollen, sind wir so in der Phase 2 dieser Weltwirtschaftskrise. Der Auftakt zu diesen Krisenerscheinungen waren ja die Krisen in Ländern des Südens, also Tequila-Krise, Krisen in Lateinamerika und dann die Asienkrise, Russland-Krise, wo ja auch spekulatives Kapital eine zentrale Rolle gespielt hat für den Ausbruch dieser Krisen. Und 2007, 2008 ist dann die Krise eben in den Norden oder ins Zentrum zurückgekehrt mit der Subprime-Krise in den USA, den Bankenkrisen dann in Europa. Und heute spricht man ja von dieser Euro-Krise. Und diese Krise ist klar, die strahlt auf die ganze Weltwirtschaft zurück und von dort her ist ein Vergleich mit den 30er Jahren durchaus möglich. Nun, die Gründe für diese Krise, meines Erachtens ist es eigentlich eine Krise des neoliberalen Modells, Akkumulationsmodells, wie es sich herausgebildet hat in den 80er, nach dem Trendbruch der 70er Jahre in den 80er und 90er Jahren. So, meines Erachtens, muss man diese Krise verstehen. Der Beginn war eben dieser Trendbruch in den 70er Jahren, der ist relativ wichtig, weil dort ein Produktions- und Konsummodell, das man Golden Age nennt im Norden oder Fordismus oder Hochkonjunktur, ist in die Krise geraten und zwar mit großen Überproduktivitätskrisen in den typisch fordistischen Bereichen, also Automobilindustrie, Haushaltsgeräte und so weiter. Und die Bedürfnisse haben sich ja auch sehr stark verlagert in andere Bereiche wie Bildung oder wie Gesundheitswesen, wo eben nicht diese Produktivitätssteigerungen möglich waren oder sind, auch heute noch, wie in diesen fordistischen Bereichen. Und Kennzeichen eben dieser fordistischen Profitsteigerung war das ständige Einsparen von Arbeitskraft, die Zeitökonomie oder die hohe Produktivitätssteigerungen erlaubt hat. Und mit diesem Trendbruch der 70er Jahre gibt es ja dann auch klar einen Wechsel bei diesen Produktivitätssteigerungen. Und vorher gab es Produktivitätssteigerungen von 4-5%, heute noch von 1-2%. Und das ist entscheidend, weil das hat eben etwas in die Krise gekommen, was den Fordismus gekennzeichnet hat, nämlich das, was Marx die relative Mehrwertsteigerung nennt. Wenn man die Profite steigert über die Anwendung neuer Technologien, über die Steigerung der Produktivität. Und von dort her gibt es dann diesen Trendbruch, wo ganz neue Methoden der Profitsteigerung eine wesentliche Rolle spielen, nämlich das, was Marx die absolute Mehrwertsteigerung nennt. Ihr kennt das alle, was für eine Rolle spielt, was da eine wichtige Rolle spielt, nämlich die Lohnrestriktion oder die Prekarisierung der Arbeitsbedingungen, die Arbeitsintensivierung. Das sind Methoden der Profitsteigerung, die eben seit dem Trendbruch der 70er Jahre auch bei uns eine wichtige Rolle spielen. Wichtig ist nicht nur die Prekarisierung der Arbeit und die Lohnrestriktion, sondern auch die Standortoptimierung. Das ist ja auch eine Form von absoluter Mehrwertsteigerung. Und die spielt, das wisst ihr, seit den 80er und 90er Jahren eine ganz zentrale Rolle. Es ist so, dass ich noch in den 70er Jahren habe ich Kurse gegeben, Gewerkschaftskurse. Und da habe ich den Leuten gesagt, also die relative Mehrwertsteigerung, das ist die eigentliche kapitalistische Mehrwertsteigerung. Die absolute, das ist eigentlich eine Vorform, oder die gibt es manchmal in Krisen, spielt die auch noch eine Rolle. Aber man hat dort noch nicht gedacht, dass die wieder bei uns im Norden diese dominante Rolle spielen wird. Und ihr wisst, dass damit ja auch ein ganzes Gesellschaftsmodell in die Krise geraten ist, das man Fordismus nennen kann, nämlich indem eben diese absolute Mehrwertsteigerung eben hier im Norden wieder eine zentrale Rolle spielt. Sie hat immer nur im Norden, das muss man auch sagen, diese zentrale Rolle gespielt. Wenn man genauer hinguckt, weiß man ja, dass gerade in diesen Ländern des Südens die absolute Mehrwertsteigerung immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Das hätte man auch in den 70er Jahren schon besser wissen müssen, als ich das zum Beispiel an meinen Kursen erzählt habe. Und von dort her kann man ja auch sagen, dass eben bei uns im Norden jetzt Verhältnisse wieder durchdringen, die vorher im Süden schon klar vorhanden gewesen sind. Oder man kann auch sagen, dieses Modell des Fordismus im Norden bei uns, das hat ja seine Kosten externalisiert auf die Umwelt und auf den Süden, oder? Wo sie schon immer konfrontiert waren mit dieser absoluten Mehrwertsteigerung, die für uns einen gewissen Neuigkeitswert hat. Nun, ein zweiter Mechanismus, meines Erachtens muss man verstehen, wenn man die Krise verstehen will. Und das ist der Mechanismus, der ist auch in den Norden zurückgekehrt, das, was man Akkumulation durch Enteignung nennen kann. Das ist, müsste man von der absoluten Mehrwertsteigerung unterscheiden. In den 70er Jahren haben wir ja auch das Kapital gelesen und dort gibt es das 24. Kapitel im Kapital von Karl Marx. Dort heißt die primäre Akkumulation, oder wie entstehen die großen Vermögen, indem die Bauern in England enteignet worden sind und die Großgrundbesitzer sich das Land angeeignet haben und so weiter. Und das ist aber eine Phase, die abgeschlossen ist. Das ist so quasi eine Vorphase des Kapitalismus. Und heute ist ja völlig klar, dass es keineswegs um eine Vorphase des Kapitalismus handelt, diese Akkumulation durch Enteignung. Sie hat in den Ländern des Südens immer eine wichtige Rolle gespielt, wenn man an die Enteignung von Land denkt, an die Vertreibungen, an die Aneignung des Wassers heute, also zum Beispiel da im Zusammenhang mit Nestle wieder, oder die Mineralienbergbau, oder das ist ja Akkumulation durch Enteignung, die immer schon eine wichtige Rolle gespielt hat in Ländern des Südens, die aber auch bei uns jetzt eine wichtige Rolle spielt, eine immer wichtigere Rolle spielt. Ich möchte nur an zwei Dinge erinnern, an die Privatisierungen, das ist nichts anderes als Akkumulation durch Enteignung von Werten, die geschaffen worden sind vom Staatspersonal zum Teil. Und dann, vielleicht fast noch wichtiger, ist diese Aneignung von einem großen Teil der Profite des Mehrwerts über Finanz- und Kreditmechanismen durch das Finanzkapital, also durch die Banken und durch die Multis. Ich meine, so große Vermögen, riesen Vermögen, wie sich da anhäufen, das kennt man ja aus dieser Forbes-Liste der Millionäre, die ständig anwachsen. Das entsteht nicht durch relative Mehrwertsteigerung und absolute Mehrwertsteigerung, sondern nur durch Akkumulation von Enteignung. Das ist Reichtum durch Enteignung. Und auch das ist aus dem Süden schon bekannt und kehrt jetzt, wenn wir so wollen, in den Norden zu uns zurück. Es ist ja auch interessant, dass der IWF bei dieser das internationale Finanzinstitution wie der IWF eine wichtige Rolle gespielt haben in den 80er Jahren gegenüber den Ländern des Südens, oder diese Maßnahmen durchzusetzen und abzusichern, und dass heute eigentlich dasselbe geschieht mit Ländern, ausgehend von Deutschland und nordischen Ländern gegenüber den südeuropäischen Ländern. Das ist nichts anderes, als was vorher eigentlich der IWF praktiziert hat gegenüber den Ländern des Südens. Und von dort her muss man sagen, dass die Meinung von Marx, dass diese Akkumulation durch Enteignung, dass das eigentlich zur Vorgeschichte des Kapitalismus gehört, dass die definitiv falsch ist, dass sie immer falsch war in Bezug auf die Länder des Südens, aber dass sie auch heute in Bezug auf unsere Länder nicht mehr zutrifft. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass die Hauptfolgen dieses neoliberalen Modells, das sind ja auch die Gründe für die Krise, in der wir stecken, würde ich in 5 Punkten zusammenfassen. Erstens mal die wachsende Ungleichheit, die sich ergibt aufgrund dieser neuen Aneignungsformen, eben absolute Mehrwertsteigerung und Aneignung durch Akkumulation durch Enteignung, also das rasche Ansteigen der Gewinne oder der Reichen, aber auch der multinationalen Konzerne, der Banken, und die Verarmung der Unterschicht, dass auch die Mittelschicht bei uns unter Druck gerät, Abbau bei den Sozialsystemen, also das ist die wachsende Ungleichheit, sicher eine erste wichtige Auswirkung des neoliberalen Modells und auch ein Grund für die Krise. Das zweite, das ist die Schere von Profiten und Investitionen. Es sind ja, die Profite konnten beträchtlich gesteigert werden mit diesen neuen Methoden der Profitsteigerung, aber die Investitionen haben nicht zugenommen. Und von dort her gibt es eine Überakkumulation, einen Überschuss an Gewinnen. Und ihr wisst ja alles, die vakuumieren herum auf der ganzen Welt, die werden investiert, werden wieder abgezogen, erzeugen Finanzblasen. Und das ist ja ein wichtiger Aspekt, eben diese Finanzialisierung dieses neoliberalen Modells. Damit hat auch die Instabilität natürlich sehr stark zugenommen, der kapitalistischen Entwicklung. Das dritte ist, wenn Wachstum nicht mehr möglich ist über Massenkonsum, weil die Reallöhne zurückbleiben, dann gibt es einen gewissen Wachstum, wird ein Wachstum erzeugt über Verschuldung. Also man kann ja auch Wachstum erzeugen über Verschuldung. Klassisches Beispiel ist hier die USA oder in Europa dann die südlichen Länder. Und damit haben eben wachsende Ungleichgewichte entstanden. Weltwirtschaftlich, aber auch in Europa. Und diese Länder sind eigentlich wie Strafgefangene aneinander gekettet. Das sieht man am besten ja auch in Europa. Sie können nicht ohne einander leben, aber sie sind aufeinander angewiesen, aber sie lieben sich nicht. Und es ist klar, dass diese Ungleichgewichte, gerade zum Beispiel nordische Länder, Deutschland oder Griechenland, Spanien, dass die auch Ansatzpunkte sind dann für eine nationalistische Regression, indem man also sagt, wie Frau Merkel, sind also die Arbeiten zu wenig in Griechenland und so weiter. Also das ist natürlich ein sehr guter Ansatzpunkt für solche nationalistischen Regressionen. Dann der vierte Punkt, eine neue Rolle des Staates bei uns im Norden, die absolute Mehrwertsteigerung und die Akkumulation durch Enteignung, die muss abgesichert werden durch relativ repressiven Staat, das ist auch nicht neu in den Ländern des Südens. Wenn wir an Kolumbien denken, ist klar, spielt der Staat diese ausgesprochen repressive Rolle, aber es ist ja klar, dass das bei uns auch ständig am Zunehmen ist und es führt zu dem, was man Krise der Demokratie nennen kann. Also ich meine, Italien und Griechenland sind heute Beispiele, dass wir eine Krise der Demokratie auch bei uns haben und zunehmende neokoloniale Verhältnisse auch in Europa. Dann der fünfte Punkt, das ist die Zunahme von der Rolle von Gewaltanwendung von Staaten, also ich will mich hier kurz fassen, militärische Interventionen, die in diesem Zusammenhang dann eben wichtig sind. Und das gehört ja in die Tradition von dem, was man Imperialismus nennt. Nun zum Schluss, neuer Internationalismus. Warum neuer Internationalismus? Dazu vielleicht zwei Bemerkungen. Also ich habe ja gesagt, die absolute Mehrwertsteigerung und die Akkumulation durch Enteignung, die haben in Ländern des Südens immer eine zentrale Rolle gespielt, eine wichtige Rolle. Und sie sind nun eigentlich in den Norden zurückgekehrt, um das etwas einfach zu sagen. Und sie breiten sich heute im ganzen System der Weltwirtschaft, also eigentlich im ganzen Kapitalismus, aus und vertiefen sich. Das ist die neue Situation, wie ich sie sehe, ganz kurz zusammengefasst. Und da ist natürlich Lateinamerika interessant, auch für uns, weil in Lateinamerika gibt es ja eine lange Tradition dieser Kämpfe gegen die Akkumulation durch Enteignung, also Kampf gegen Aneignung des Landes, des Wassers, gegen Patente, gegen Biopiraterie. Es geht hier eben Kampf um die Ressourcen und von dort her spielt das in Lateinamerika, hat das immer eine wichtige Rolle gespielt und in diesem Sinn ist auch Sinaitrenal eine Gewerkschaft, die hier immer eine wichtige Rolle gespielt hat, genau wie die USO gegen die Privatisierung der Ecopetrol. Und diese Kämpfe gegen die Akkumulation durch Aneignung, die sind sehr wichtig und von denen können wir auch lernen, weil früher hat man ja so die Meinung gehabt, bei uns gibt es eigentlich keine Kämpfe gegen solche Akkumulation durch Enteignung, sondern wir führen die Kämpfe anders, oder? Hier gibt es einen größeren Verteilungsspielraum, die Gewerkschaften führen den Kampf anders, friedlich, indem sie sich integrieren auch zum Teil und mit Sozialpartnerschaft. Und es gab eigentlich immer Spannungen zwischen diesen beiden Modellen, oder? Diesen Widerstand und diesen Kampf gegen die Akkumulation durch Enteignung. Und dann dieser Kampf, wie er geführt worden ist, der gewerkschaftliche Kampf im Norden. Und meines Erachtens ist heute eben das Problem, dass eine organische Verbindung hergestellt werden muss von beiden Formen des Widerstands. Sowohl in Lateinamerika als auch bei uns. Und das heißt, dass es eben möglicherweise eben auch Chancen gibt, für einen neuen Internationalismus und nicht nur ein gegenseitiges Misstrauen und gegenseitige Spannungen. Dass es die immer noch gibt, das zeigt zum Beispiel in der Schweiz dieser Dialog, die von Hilfswerken geführt wird mit Nestle, oder? Da hat man immer noch das Gefühl, mit dem Dialog kommt man weiter und man hat in den Berichten, den es gibt, wird die Sinaitrenal, also eigentlich als eine Gewerkschaft bezeichnet, mehr oder weniger offen, die einen Kampf führt, der eigentlich überlebt ist in der heutigen Zeit. Das sind natürlich Vorstellungen, die eben genau noch zurückgehen auf die Meinung, man könnte bei uns Kämpfe noch führen, gewerkschaftliche Auseinandersetzungen wie zur Zeit des Fordismus. Nun, das also nicht möglich, sondern ich hoffe natürlich, dass irgendwie diese Rückkehr neuer Aneignungsformen in den Norden, dass das Möglichkeiten gibt, verstärkter Solidarität und Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und sozialen Bewegungen in den Ländern des Südens. Noch etwas zum Schluss. Wichtig ist natürlich, dass wir immer die Klassenfrage stellen. Das scheint ja selbstverständlich, aber es ist ja nicht so selbstverständlich. Ihr wisst, dass bei uns auch lange Zeit geheißen hat, die Klassen sind eigentlich überwunden, es gibt eigentlich nur noch Mittelschichten und was sollen eigentlich Klassenkämpfe? Und von dort her, und wir sitzen eigentlich alle im selben Boot, und von dort her ist klar, dass es heute zentral ist, dass auch wir den Kampf, dass auch wir die Probleme als Klassenprobleme verstehen und die Kämpfe als Klassenkämpfe führen, auch wenn das etwas antiquiert tönen mag, denn es ist klar, das andere ist der Ansatzpunkt für diese nationalistischen Regressionen, obwohl es dann eigentlich heißt, es geht Deutschland gegen Griechenland oder weiß nicht was, die Schweiz gegen Italien und so weiter. Dieser Verlust des Klassendenkens, das ist ja klar der Ansatzpunkt für diese nationalistischen Regressionen, die heute sehr eine wichtige Rolle spielen und deshalb ist es klar, für uns muss es klar sein, dass wir die Klassenfrage klar in den Vordergrund stellen. Das zu meinen Bemerkungen über Internationalismus und Krise.
Ja, vielen Dank, Hans.